Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast ist die Gisela Glückgroß und der Theo Düllmann. Am Mikrofon ist Sabine Fratzke und heute geht es um Stopp TTIP, um das Bündnis, jetzt hoffe ich, dass ich es zusammenkriege, das Bündnis Stopp TTIP CETA Donau-Iller. Stimmt das? Oder Alp-Donau-Iller. Ich habe die Alp vergessen. Ja, ihr beiden, ihr wart schon öfters da mit diesem Thema. Das, seit 2014 gibt es dieses Bündnis. Es wurde gegründet auf eine Initiative hin. Ich glaube, kann schon sagen, Gisela, du warst da sehr aktiv und hast hier ein Projekt gehabt, das hieß Mut. Und es gab eine Podiumsdiskussion in der Volkshochschule im Juli 2014. Und das war sehr erfolgreich, weil da gab es eine breite Zustimmung. Ich weiß noch, damals war ein Ulmer Politiker da, der zu mir gesagt hat, oh, das ist ja völlig überraschend, hier kommen mal Leute aus der ganzen Breite von der Bevölkerung und alle interessieren sich für dieses Thema Stopp TTIP. Und daraufhin hat sich die Initiative gegründet und ihr wart auch öfters da. Und ich glaube, das Thema ist auch vielen bekannt. Und deswegen soll es heute ein bisschen drum gehen, was ist passiert, seit ihr das letzte Mal da wart. Wann warten ihr das letzte Mal da?
Mindestens ein halbes Jahr
her. Oh, Moment, jetzt.
Das ist mindestens ein halbes Jahr her, dass wir zum letzten Mal da waren.
Ja, wir waren von Anfang an sich schon auch da. Radio Free FM hat uns gern gehört. Also 2014 und das letzte Mal eben vom halben.
Ja. Ja, und da ist seither einiges passiert.
In der Tat, ja.
Wo wolltet ihr damit anfangen? Hauptsächlich mit den Urteilen, die auf der europäischen Ebene passiert sind. Oder fangen wir am besten an? Es gab ja, also ich weiß es noch, es gab eine europäische Bürgerinitiative. Was ist denn daraus geworden?
Ja, die Europäische Bürgerinitiative war ein wichtiges Instrument dieser wirklich sehr breit gestreuten Bewegung gegen TTIP und auch gegen CETA. Also ein Instrument, um zu erreichen, dass die Europäische Kommission die Proteste in der Bevölkerung ernst nimmt. Und es kam dann 2015 zu dieser Riesenbewegung in Richtung Europäische Bürgerinitiative mit über 3 Millionen Unterschriften und aus den erforderlichen, glaube ich, mindestens 16 EU-Staaten. Und diese Bürgerinitiative, das ist für uns ein demokratischer Tiefschlag gewesen, wurde von der Europäischen Kommission, vor allen Dingen von dem Präsidenten Juncker, niedergeschlagen mit dem Argument, eine Bürgerinitiative hat sich da nicht einzumischen. Das war Punkt, sozusagen, eine glatte Ablehnung. Wir wollen jetzt vielleicht gleich springen in das Jahr 2017, in den Mai. Der Europäische Gerichtshof hat, weil er angerufen worden ist, unter anderem von Compact, Umweltinstitut München und anderen an Initiativen, ganz deutlich geurteilt, das war Unrecht, was Juncker da entschieden hat. Europäische Bürgerinitiativen, also EBI abgekürzt, haben sehr wohl das Recht, sich einzumischen. Und das Europäische Parlament und auch die Kommission haben sich mit dieser Einmischung zu beschäftigen und dürfen sie nicht ablehnen.
Leider kam dieses Gerichtsurteil erst nachdem CETA soweit auf den Weg gebracht wurde und unterzeichnet wurde und jetzt in den Staaten zur Ratifizierung vorgelegt werden muss. Aber dass es überhaupt vorgelegt werden muss, ist eigentlich ein Erfolg dieser ganzen Arbeit der 500 inzwischen 500 Initiativen. Und als Ergänzung zu dem, was Theo vorher gesagt hat, es war erforderlich, dass in 16 Mitgliedstaaten die Quoren erreicht werden. Es wurden aber in 23 Mitgliedstaaten die Quoren erreicht für diese europäische Bürgerinitiative, die dann nach dem Abschmettern durch die Kommission als sogenannte selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative weiterlief.
Was heißt das, selbstorganisierte?
Eine offizielle EBI, also eine europäische Bürgerinitiative, die von der Kommission genehmigt wird, ist ja eigentlich ein demokratisches Instrument, das im Vertrag von Lissabon verankert ist für alle europäischen Bürger, die dadurch das Recht erhalten, sich in Form von Petitionen um bestimmte Belange zu bemühen, die Petitionen auf den Weg zu bringen, und wenn die Quoren oder auch die erforderliche Stimmenzahl erreicht wird, ist die Europäische Kommission verpflichtet, sich mit diesen Anliegen zu beschäftigen.
Und wenn das dann so eine selbstorganisierte Bürgerinitiative wird, hat das dann irgendwelche Vorteile?
Nee, das hat keine Vorteile. Das ging nur, wir haben die Zählerei weitergemacht, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, dass auch wenn die Kommission so etwas abschmettert, ist doch ein sehr großes Anliegen der europäischen Bevölkerung ist. Und es ging ja damals auch durch sämtliche Medien, dass 3,3 Millionen Stimmen gesammelt wurden. Und zwar lang bevor dieser Zeitpunkt der Laufdauer eines Jahres vorbei war.
Ja, und vielleicht kann man unter dem Strich auch sagen, es ging ja im Wesentlichen darum, dass Einspruch erhoben worden ist gegen das intransparente Verfahren der EU-Kommission und letztlich auch darum, dass die einzelnen EU-Länder beteiligt sein müssen an der Entscheidung über diese Freihandelsabkommen. Und letztlich kommt unterm Strich auch heraus, dass neu angedacht wird, dass das Europäische Parlament als solches mehr Rechte bekommen muss, um bei solchen wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel bei diesen sogenannten Freihandelsabkommen, dass dort nicht die EU-Kommission sozusagen in Alleinregie handelt. Also kurzum, es ist ein Erfolg dieser Europäischen Bürgerinitiative gewesen, dass der Demokratisierungsprozess in der EU noch besser in Gang kommt.
Ja, das ist ja auch bemerkenswert, wenn es dann keine Vorteile gibt. Man könnte ja zum Beispiel denken, dass wenn es, wie bei den Parteien, dass wenn eine Bürgerinitiative ein bestimmtes Quorum erreicht, dass es dann eben auch Unterstützung kriegt, um irgendwelche Plattformen zu betreiben. Und nicht einmal das gibt es. Und das ist einzige Möglichkeit für einen Bürger in der Europäischen Union, direkt zu partizipieren über Petitionen, oder?
Ja, also diese EBI ist ja, die Gela hat es ja schon deutlich gesagt, verankert in den Lissabonner Verträgen. So ähnlich wie es bei uns, auch bei Länderparlamenten oder auch im Bundestag, klare Regelungen für Petitionen gibt. Da geht es darum, wie viel da unterschreiben müssen. Das wird ja sehr streng gehandhabt und auch um welche Inhalte es geht. Also der Weg auf der europäischen Ebene ist die Europäische Bürgerinitiative und der ist, wie wir jetzt besprochen haben, noch deutlich entwicklungsfähig.
Ja, das haben wir gehört. Und dann ist es aber so, dass die Europäische Bürgerinitiative ja jetzt den Demokratisierungsprozess ein bisschen mehr angestoßen hat. Aber was ist denn eigentlich in Sachen Freihandel passiert? Gab es auch Urteile?
Ja, also das entscheidende Urteil ist fast zeitgleich im Mai 2017 auch durch den EuGH erlassen worden, nämlich dass die nationalen Parlamente Mitspracherechte haben in bestimmten Bereichen. Unter anderem Mitsprache, was die umstrittenen privaten Schiedsgerichte angeht. und auch andere Bereiche, die vielleicht jetzt im Augenblick nicht so wichtig sind. Also da ist Klarheit geschaffen worden. Andererseits gibt es auch Bereiche, wo die einzelnen Landesparlamente nicht mitentscheiden dürfen, sondern da ist es Sache der Europäischen Kommission.
Ja, und entscheiden die jetzt wirklich mit oder entscheiden die nicht mit?
Also für die laufenden Verfahren, was CETA angeht, haben sowohl die Landesparlamente und bei uns in Deutschland auch der Bundesrat, weil der mit in den Entscheidungsprozess eingebunden ist, haben da Mitspracherechte. Und so wird es auch laufen.
Ja, die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast ist heute die Initiative Stop TTIP und CETA Alb Donau Iller. Und hier im Studio sind die Gisela Glück-Groß und der Theo Düllmann. Wir haben jetzt ein bisschen was darüber gehört, was die Europäische Bürgerinitiative erreicht hat in den letzten Monaten, nämlich, dass die Regierungen Mitspracherecht haben, dass das festgestellt wurde vom Europäischen Gerichtshof und dass die Demokratisierungsprozesse innerhalb der EU etwas in Gang gekommen sind. Nun hat Gila vorher im Vorgespräch ja gesagt, dass CETA, obwohl die Regierungen jetzt Mitspracherecht haben, tritt CETA vorläufig in Kraft. Was bedeutet denn das?
Ja, das bedeutet, dass alle Vertragsbestandteile jetzt erst einmal anlaufen und bestimmte Bestandteile kriegen dann durch diese Verträge einen sogenannten Ewigkeitswert, die nicht mehr zurückgeholt werden können.
Wenn sie dann durch alle europäischen Parlamente beschlossen worden sind, das ist ja noch die offene Frage. Also es gibt eine grundsätzliche Unterzeichnung und dann sind es dann noch, ich glaube, England hat noch Mitsprache, also Großbritannien. Also weil das der
Austritt ist ja noch nicht vollzogen.
Definitiv. Also die müssen es, alle Parlamente müssen auch mitentscheiden und dann ist es endgültig durch. Und dann hat es diesen gerade angesprochenen Ewigkeitswert.
Also das muss ich jetzt nochmal wiederholen. Ja. Also das heißt, im Moment hat es noch keinen Ewigkeitswert, weil es vorläufig. Und das heißt, alles, was jetzt da ausgehandelt wird zwischen, also CETA ist ja Kanada, was jetzt da ausgehandelt wird zwischen der Europäischen Union und Kanada, was jetzt hier an Handel an Start kommt, das ist dann noch nicht endgültig.
Da muss man unterscheiden zwischen dadurch, dass CETA ja vom EuGH als gemischtes Abkommen deklariert wurde. Vorher wollte ja die EU-Kommission, vor allem der Herr Juncker, wollte, dass die Nationalstaaten aus allem herausgehalten werden sollen, weil sie ja der EU-Kommission das Handelsmandat abgetreten haben. Und zwar war das ein einstimmiger Vorgang aller EU-Länder, dass die EU das Recht hat, für die Nationalstaaten zu verhandeln. Da war aber noch lange nicht klar, das war zu Beginn des ganzen Prozesses, da war noch lange nicht klar, wie viele Bereiche der Nationalstaaten und auch der dort befindlichen Länder und auch der Kommunen durch diese Verträge betroffen werden. Und weil eben so viele Bereiche betroffen werden, wie jetzt meinetwegen Daseinsvorsorge oder die Gesetze zum Schutz der Gesundheit und so weiter und so fort, weil das alles noch gar nicht bekannt war und erst durch bestimmte Leaks ans Tageslicht kam, ist ja dann diese Bewegung entstanden, die sich dann dagegen verwahrt hat, dass die EU-Kommission das alleinige Verfügungsrecht über diese Verträge haben soll. Und das EuGH hat dann entschieden, ja, die Nationalstaaten haben in diesen Teilen Mitspracherecht, die auch sich auswirken herunter bis auf die unteren Ebenen in den einzelnen Staaten.
Eigentlich gibt es ja nichts, oder, was Staaten, was die Europäische Union jetzt mit Übersee ausmachen könnte, was nicht uns irgendwie alle betrifft, oder?
Ja, das denke ich, ist eigentlich eine klare Ansage, aber es ist nicht ganz so. Aber es schwebt auch. Also klar ist, dass die Europäische Kommission, insbesondere der Präsident Juncker, überhaupt kein Interesse daran hat, dass in diesen Verhandlungsmasse, dass da die europäischen Staaten kräftig mitrühren, sondern man hat einmal ein Mandat erteilt, da haben alle zugestimmt, aber was die konkreten Ausführungen angeht, da will man sich nicht mehr einmischen lassen. Das bekannte Beispiel von CETA ist ja, dass dieses kleine Land Wallonien, es ist ja nun, Belgien ist ja an sich schon ein kleines Land und Wallonien noch mal weniger, weil dort der dortige Ministerpräsident und seine Regierung so beinhart und trotzig gewesen ist, um die eigene Landwirtschaft, also die wallonische Landwirtschaft, zu retten vor dem Zugriff der, man kann das deutlich so sagen, der kanadischen Großkonzerne, die sich schon gefreut haben auf die gefallenen Zollschranken und womit dann gleichzeitig das Aus der kleinen wallonischen Landwirte sich hat abzeichnen können. Also Wallonien hat erreicht, dass es das CETA nochmal geöffnet wurde und dann die Rechte bezüglich Landwirtschaft, will ich jetzt nicht im Einzelnen aufdröseln, dass diese Rechte in das CETA-Paket hineinkommen. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass dann im Nachhinein für neue Verhandlungen gerade Juncker gesagt hat, bei neuen Verhandlungen müssen wir erreichen, dass die Länder keine Mitspracherechte mehr haben. Das war aufgrund dieser Wallonien-Geschichte. Also man sieht, dass die ganze Geschichte in einem ziemlichen Fluss ist.
Ja, aus dem Juncker seiner Perspektive kann man das ja auch ein bisschen verstehen, weil er da nicht mit jedem mitverhandeln will und immer, wenn er was ausgemacht hat, kommt im Nachgang jemand und sagt, nee, aber so nicht. Mhm. Kann man ja schon nachvollziehen.
Also ein ganz interessanter Faktor im Zusammenhang mit diesem CETA-Abkommen, das ja ganz feierlich besiegelt wurde damals im September 2015, war, dass die EU-Kommission sich schon im Vorhinein, um sich an Kanada auch ein bisschen anzubiedern, um diese Sachen alle problemlos über den hinzubekommen, bereit erklärt hat, also die schmutzigste Energie aller Energien, die es überhaupt auf der Welt gibt, diesen Einfuhr der sogenannten Teersande aus Kanada, durch deren Abbau ganze Riesengegenden vernichtet werden und nach hierher transportiert werden, nach Bilbao, jetzt schon mit Schiffen in Spanien und dort bei der Aufbereitung dieser giftigen Teersande, um die dann zu Energie oder zu Öl oder zu Gas, ich weiß es nicht, was da draus gemacht wird, ich glaube Öl wird draus gewonnen, ganze Familien schon erkranken in Bilbao, in der Umgebung, wo diese
Verbrennungen
stattfinden. Mhm. Und das Gleiche, da werden wir nachher noch drauf abheben, das Gleiche als im Vorhinein schon als Anbiederung findet jetzt schon mit dem Japan-Abkommen statt, das wir nachher noch ansprechen.
Das würde ich jetzt gleich ansprechen. Mhm. Das wurde ja geleakt auch. Niemand wusste, dass es das gibt, weil das anders benannt wurde. Und die Umweltorganisation nennt sie jetzt JEFTA, damit jeder gleich merkt, da geht es ums Gleiche. Also mit Japan wurde auch was abgeschlossen.
Da wurde jetzt schon im vorauseilenden Gehorsam von der EU beschlossen, dass man die Grenzwerte für die Einfuhr von Lebensmitteln aus der Umgebung von Fukushima senken wird, damit die Japaner die Möglichkeit haben, diese Produkte auf den europäischen Markt zu bringen.
Ja, guten Appetit.
Ja, ja. Ah ja, das ist jetzt eines der wichtigen Punkte. Vielleicht noch so viel für die Hörerinnen und Hörer, ist es ja immer wieder eine Frage, wie kann das sein, dass solche Inhalte geleakt werden? Leak ist das englische Wort für Leck. Also man muss davon ausgehen, dass es innerhalb der Verhandlungskommissionen Leute gibt, die ein großes Interesse daran haben, dass was nach außen tritt. Und das ist einer unserer ganz wichtigen Punkte, die wir auch bei JEFTA erneut beklagen müssen. Wir haben geglaubt, nach TTIP hat die Politik gelernt, wie Handelsverträge zu machen sind, nämlich mit einer möglichst großen Transparenz. Auch das ist wiederum bei JEFTA nicht passiert. Also 2012 hat man angefangen und erst jetzt dadurch, dass Greenpeace also ein Leck hat ausnutzen können und das ist gleich bei uns über verschiedene Medien verbreitet wurde, wissen wir überhaupt davon und wir wissen so viel, dass die gleichen Anführungsstriche Schweinereien, die bei TTIP zu beklagen waren, jetzt wiederholt werden. Und im Einzelnen können wir das dann nachher nochmal deutlich machen.
Die Plattform auf Radio Free FM heute zu Gast ist die Gisela Glückgroß und der Theo Dülmann zum Thema Stop TTIP. Und sie sind aktiv in der Initiative Stop TTIP CETA Alp Donau Iller. Ja, das TTIP ist ja nicht das einzige. TTIP ist das Handelsabkommen mit Amerika. Wir haben gerade noch über das Handelsabkommen mit Kanada gesprochen. Und jetzt ist rausgekommen, es gibt auch schon wieder eins mit Japan. Und Theo, du hast vorhin gesagt, da sind die gleichen Schweinereien drin, die man schon bei TTIP angekreidet hat. Welche sind das denn?
Ja, also vorneweg kann man das Ganze überschreiben, nichts gelernt oder schon wieder nichts gelernt. Es geht im Wesentlichen darum, dass die privaten Schiedsgerichte wieder auftauchen, dass grundsätzlich die fehlende Transparenz, also die Intransparenz, das ganze Verhandlungsgeschehen beherrscht hat. Wir wissen ja nur jetzt etwas durch diese Leaks, die Greenpeace veröffentlicht hat. Wir wissen übrigens auch noch nicht den ganzen Verhandlungsbereich. Wir wissen nur Einzelteile daraus. Also ich will nochmal verdeutlichen, die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen gewesen in Gestalt des Europäischen Parlaments und vor allen Dingen auch in Gestalt der Tatsache, dass das eigentliche Mandat, also Mandat heißt immer, das ist das Konstrukt, in dem beide Parteien, also EU und Japan, sich auf eine ganz bestimmte Richtung, wie man verhandeln will, geeinigt haben. Das nennt man Mandat. Und auch das ist erst jetzt durch den Druck, den Greenpeace erzeugt hat, veröffentlicht worden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die in TTIP auch schon vorhanden waren. Ich will nur mal anfangen, die Gila wird mich ergänzen. Der wesentliche Punkt ist ja mal das sogenannte Handelshemmnisse abgeschafft werden soll. Und was da als Handelshemmnis bezeichnet wird, sind ja im Wesentlichen, wir kennen es von TTIP, unsere Umweltstandards, unsere Standards im Bereich von Arbeitsrecht und auch unsere Standards, was die öffentlichen Einrichtungen angeht.
Und die Verbraucherschutz, oder? Bezüglich Gesundheit, ja. Und Vorsorge bei der Zulassung von bestimmten Produkten auf europäischer Ebene.
Ja, ich will jetzt, aber du kannst nachher weitermachen, vielleicht nur mal mit einem konkreten Punkt anfangen, geistiges Eigentum. Scheint, und das sind jetzt Punkte, die man, wo man es jetzt nicht sicher weiß, scheinen eine wichtige Rolle zu spielen. Und Eigentumsrechte haben sehr viel zu tun mit Zugang zum Beispiel zu Saatgut. Da haben wir im Hintergrund Biopatente, so wie sie Monsanto und andere jetzt zum Beispiel auch die Konzernfusion von Monsanto und Bayer als Zielrichtung haben, dass es Monopol gibt auf Eigentumsrechte und nicht mehr andere mitbestimmen können. auf Medikamente, Eigentumsrechte und dann Rechte von Kulturschaffenden und Freiheit im Internet. Jetzt kannst du ja mal weitermachen.
Also was ein Punkt, der für mich sehr vorrangig ist und letztendlich auch die Entscheidungsbefugnis der Parlamentarier innerhalb der Nationalstaaten letztendlich aushebelt, das ist der Punkt einer sogenannten regulatorischen Kooperation. Vielleicht kann ich das nochmal erklären, was das überhaupt bedeutet. Das war ja auch ein ganz wichtiger Streitpunkt in diesen anderen Abkommen in TTIP und CETA und TISA. Regulatorische Kooperation bedeutet Folgendes. Wenn ein Parlament bestimmte Gesetze, also nach Zustandekommen von solchen Verträgen, wenn ein Parlament bestimmte Gesetze erlassen will, die möglicherweise die Gewinne von Konzernen, die sich schon in diesem Land ansässig gemacht haben, schmälern könnte, sei es jetzt Umweltschutz oder andere Bestimmungen zu der Verwendung von Chemikalien oder Auswirkungen auf die Landwirtschaft, was wir ja jetzt allerorten erleben, weil überall darüber geredet wird, Gott sei Dank endlich, dass wir ein riesen Insektensterben haben, was durch den Einsatz von bestimmten Pestiziden und Düngemitteln verursacht wird. Wenn jetzt ein Land auf die Idee kommt, die Gesetze zu verschärfen, dann muss es die Gesetzentwürfe zuerst diesen Konzernen vorlegen und die entscheiden dann im Prinzip mit, ob das möglicherweise zu Schadensersatzforderungen führt, weil sie dadurch in ihren Gewinnen geschmälert werden. Und da gibt es folgende Regelung. Also in den USA sind ja schon unglaublich viele Anwaltskanzleien darauf spezialisiert, dann diese Klagen anzustrengen. Da werden dann auf 80 Jahre im Vorhinein entgangene Gewinne hochgerechnet und das ist dann praktisch die Entscheidungs- oder die Verfügungsmasse, wo dann ein Staat letztendlich bezahlen muss, wenn ein Konzern diese Klage anstrebt.
Ja, wenn man da schon mal die Zahlen, Umsatzzahlen verschiedener Konzerne mit den Staatshaushalten in Europa verglichen hat, dann ist man eh schon sehr erschrocken. Schon allein das genügt, weil die Konzerne oft die Haushalte um ein Mehrfaches schlucken können. Und solche Gesetzgebungen sind dann natürlich problematisch. Versteht man auch, warum in Amerika dann immer ganz andere Zahlen aufgerufen werden, wenn es da um solche Klagen geht, wenn es natürlich solche Gesetzgebung im Hintergrund geht. Und solche Dinge gibt es jetzt also alle bei JEFTA.
Die sind alle wieder drin. Wann
hat es Greenpeace auch geleakt? Wann haben die das angefangen zu verhandeln?
2012.
2012, also genauso wie TTIP vorher TTIP, auch.
Ja, ja,
also,
TTIP ist auch etwa die gleiche Zeit.
Okay, das ist alles gleichzeitig. Aber man hat quasi seither weil du vorher gesagt hast, nichts gelernt. Also man hat es gleichzeitig angefangen und man hat jetzt das nicht revidiert seither. Also man macht gerade so weiter.
Man hat es bisher sehr geheim halten können, denn in der Öffentlichkeit ist es ja eigentlich erst durch diesen Handschlag zwischen dem Ministerpräsidenten Abe und dem Juncker ein paar Tage vor dem G20-Gipfel, bei dem man dann großmächtig veröffentlicht hat, dass dieses Abkommen jetzt in Gang gesetzt wird. Und es sollte eigentlich schon bis zum Herbst abgeschlossen werden und dann in die Ratifizierung gehen. Aber jetzt allmählich kommt man auf die Idee, sich mit diesem JEFTA-Abkommen eingehender zu beschäftigen. Und denn ich habe manchmal das Gefühl, diese Unruhen und diese Krawalle rund um den G20-Gipfel, die kamen manchen Akteuren durchaus gelegen, weil bestimmte Themen dadurch etwas in den Hintergrund getreten sind.
Ja, also dann können wir dann noch weiter fortsetzen, welche Gefahren in Jefta lauern. Also es ist unter anderem bei den öffentlichen Dienstleistungen. Japan hätte gerne und die Europäische Union stimmt dem grundsätzlich zu, dass das öffentliche Beschaffungswesen insgesamt weiter internationalisiert wird. Man möchte allerdings, man führt auch hier wiederum eine sogenannte Negativliste ein. Das heißt, die Verhandlungspartner einigen sich darauf, sagen wir mal, 20 verschiedene Maßnahmen zu deklarieren, die davon nicht betroffen sein sollen, von dieser internationalen Ausschreibung. Man setzt dann mit diesen Negativlisten aber einen Schlussstrich, wenn im Laufe der Zeit andere wichtige meinetwegen Produkte oder Technologien auf den Markt kommen, dann spielen die dann keine Rolle mehr und können also jederzeit in diesem Vertragssystem durchgesetzt werden. Also das ist eine, also das, dieser Begriff Negativliste klingt gerade ein bisschen komisch, aber das ist etwas, was in CETA auch sehr stark umstritten war, in der Öffentlichkeit, in der breiten Diskussion, jetzt aber hier wiederholt wird. Und dann geht es weiter. Insgesamt ein wichtiges Stichwort bei TTIP war schon von vornherein das Vorsorge Prinzip, das auf europäischer Ebene eine starke Barriere geschafft hat für alle technischen Innovationen, vor allem im Bereich Landwirtschaft und Natur und Ernährung und Gesundheit. In den USA, wie wir wissen, läuft es anders. Es wird ein Produkt auf den Markt gebracht und man muss, wenn es dann negative Folgen hat, man muss das dann über verschiedene Instanzen erstmal beweisen. In Europa ist die Grundstruktur Vorsorgeprinzip. Es muss, bevor ein Produkt auf den Markt kommt, intensiv untersucht werden. Erst dann wird es zugelassen durch entsprechende Zulassungsbehörden. Und das ist auch wiederum jetzt in Jefta der Fall, dass selbstverständlich das Vorsorgeprinzip außer Kraft gesetzt wird. Es gibt also nichts dazugelernt. Die EU, die Kommission mit den entsprechenden Handelsbeauftragten gehen davon aus, das ist verhandelbar mit dem Vorsorgeprinzip. Spannend wird es beim Thema Gentechnik, weil durchaus die japanische Gesellschaft und Wirtschaft seit längerem auch stark wirklich Begrenzungen kennt. Allerdings sind die nicht so stark, wie wir sie in Europa und Deutschland kennen. Also zum Beispiel bei Lebensmittelkennzeichnungen gibt es in Japan einen Schwellenwert von 5%, also bis zu 5% können Bestandteile, genmanipulierte Zutaten enthalten sein. In Europa sind es nur 0,9. Und was jetzt aber besonders interessant ist, jetzt kommen wir zu Themen, die für die japanische Wirtschaft schon immer im Umweltbereich umstritten waren, nämlich der berühmte Walfang. Der ist ja auf verschiedenen internationalen Treffen begrenzt worden, auch für Japan. Man hat sich dann so darauf geeinigt, Japan darf nach wie vor Wale fangen, wenn dieser Fang wissenschaftlichen Interessen folgt. Und das soll auch jetzt in Jefta quasi zementiert werden. Also dass jetzt die EU sozusagen das, was Japan falsch macht, in Zusammenhang mit Walfang, billigt. Also man sieht, dass solche Handelsverträge letztendlich internationale Abkommen, gerade im Naturschutzbereich, unterlaufen. Vielleicht könntest du das mit den
Urwäldern... Wie ist das dann mit Jefta? Muss das jetzt, also weil CETA ja vorläufig in Kraft tritt und mit Jefta das Gleiche geplant ist, kann man das jetzt genauso vorläufig in Kraft setzen? Oder ziehen jetzt da dieses Urteil vom Mai, dass die Parlamente erst mitsprechen müssen? Oder wird es jetzt so zum Standard, dass man sowas erst vorläufig einsetzt?
Also der Glücksfall will jetzt, dass Japan und die EU, also das ist der aktuelle Erkenntnisstand, doch noch viele sozusagen Bereiche haben, in denen man sich nicht einig ist. Interessanterweise bei diesen privaten Vorsorge, also privaten Schiedsgerichten. Die EU möchte schon gerne das, was man bei CETA erreicht hat, nämlich ein anderes Modell der Schiedsgerichte, die wir, also diese Anti-CETA-Bewegung, auch nicht akzeptieren, weil wir sie nicht für demokratisch genug halten. Kurzum, Japan will wirklich die radikale Form, also private Schiedsgerichte. Und weil da keine Einigkeit herrscht, ist sozusagen dass der Vertrag nach wie liegt auf Eis im Grunde genommen. Und jetzt gibt es einen weiteren Bereich, da weiß man nicht so richtig, wie das dann ausgeht.
Aber nochmal, da der Vertrag jetzt auf Eis liegt, kann er jetzt auch nicht vorläufig eingesetzt werden. Oder wenn, also weil danach, wenn man jetzt den abschließen würde und er würde jetzt ratifiziert werden, und das ist ja jetzt nach diesem Urteil, jetzt könnten die nicht mehr so einfach das als vorläufig einsetzen, oder geht das immer?
Ja, wir gehen davon aus, dass jetzt alle europäischen Länder
gefragt werden müssen.
Bestimmen müssen. Und
das würde aber bedeuten, dass alle 20 Abkommen, die derzeit im Gespräch sind, von den Nationalstaaten ratifiziert werden müssten.
Ja.
Was ich allerdings nicht glaube, denn das würde ja dann letztendlich diese sogenannte, diesen Freifahrschein, den man der EU-Kommission mit diesem Verhandlungsmandat damals gegeben hat, konterkarieren.
Naja.
Ja, deswegen haben Sie wahrscheinlich in diesem Vorläufigen ein gutes Instrument gefunden.
Ja, das.
Aber mit in der Argumentationskette damals, unter anderem auch vom damaligen Wirtschaftsminister Gabriel, hieß es ja, alles, was jetzt bei CETA festgelegt werden soll, müsste die Blaupause sein für alle für alle zukünftigen Abkommen. Aber da spricht heute niemand mehr davon.
Kann ich nur einen Gedanken anfügen? Es gibt ja für uns alle dieses wichtige Dokument, dieses Pariser Schutzabkommens, Klimaabkommens. Und dieser Standard, den ja viele jetzt auch preisen, auch Frau Merkel, findet in den Verhandlungen, jetzt zum Beispiel aktuell mit Japan, überhaupt keinen Niederschlag. Man geht nach wie vor davon aus, im Bereich erneuerbare Energien oder der Biodiversität, dass alles so weitergehen kann bisher. Also die Auswirkungen auf unser Klima spielt überhaupt keine Rolle. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Also unbegrenztes Wirtschaftswachstum, freier Handel und die Rechte der Großkonzerne müssen sich dem Umweltschutz unterstellen und müssen unterstellt werden. Und das geschieht in JEFTA wiederum nicht.
Die Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast ist die Initiative Stop TTIP und CETA Alp Donau Iller mit Theo Dülmann und Gisela Glückgroß. Ja, wir haben jetzt erst erfahren, dass es neben TTIP, CETA und TISA auch ein Abkommen mit Japan gibt, das genau gleich aufgebaut ist, nämlich JEFTA. Und wir haben auch einige Dinge gehört, die dort drin verankert werden sollten. Es ist noch nicht ratifiziert. Und da gibt es noch ein paar mehr Einzelheiten dazu.
Ja, da ist ja vorzuheben vor allen Dingen die Tatsache, dass ja auf europäischem Boden, in diesem Fall in den Karpaten, hier vor allem in Rumänien, es noch Urwälder gibt, in denen man kann sagen, rumänische Konzerne ohnehin auch illegal Holz schlagen, aber auch von diesem Holz ganz große Mengen nach Japan exportiert werden. Und der Skandal erhöht sich dadurch, dass die Europäische Kommission sich nicht gewehrt hat, dass diese Art von Naturzerstörung aus dem Verhandlungspaket herausgenommen wird. weil er schlicht illegal ist. Und man kann andererseits sagen, der EU ist es schlichtweg egal.
Also dann, eigentlich wird denn der Handel mit sowas noch unterstützt? Noch,
natürlich, es wird grünes Licht gegeben und es wird so getan, als gäbe es eben diese Naturschutzrechte nicht. Dann ein ganz interessanter Punkt, gerade auch für uns in Deutschland, ist, dass es in diesem JEFTA-Vertrag eine gemeinsame Nuklearforschung vereinbart ist. Und dabei wird dann besonders ein Fusionskraft-Versuchsreaktor mit dem Namen ITER herausgelobt, der mit Milliarden Steuergeldern finanziert wird, um in Japan das zentralistische Energiesystem zu retten. Das muss man sich mal also auf der Zunge, kann man nicht sagen, aber einfach mal durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet innerhalb der deutschen oder europäischen Situation. Aber wir wissen, in Europa gibt es viele Länder, Frankreich und andere, die die Kernkraft ja auch nicht abschaffen wollen. Ja, also da sieht man mit anderen Worten, dass welche Heuchelei hier, würde ich es nennen, stattfindet. Einerseits nochmal Klimaschutzabkommen angesichts der Katastrophe, die auf uns zukommt. Und dass hier Wirtschaftsverträge, Handelsverträge abgeschlossen werden, die das komplett ignorieren.
Ja, und jetzt stehen ja bald Wahlen an und da haben wir vielleicht wieder mal die Möglichkeit, ein kleines bisschen auf sowas Einfluss zu nehmen. Ihr habt euch auch die Wahlprogramme von den Parteien angeschaut und könnt uns mal ein bisschen was dazu sagen, wie sich eigentlich die einzelnen Parteien zu diesen Handelsabkommen in ihren Wahlprogrammen äußern.
Gila ist noch ein bisschen. Ich will mich jetzt nur mal grundsätzlich äußern. Unser Gedächtnis reicht ja schon bis in das Jahr 2014 und da wissen wir sehr gut, wie das in der deutschen Parteilandschaft gewesen ist bezüglich TTIP und CETA. CDU klare Akzeptanz und auch öffentliche Verteidigung. Bei der SPD weiß man schon nicht mehr genau. Es gab auch diesbezügliche Parteitage. Die Partei selber schien gespalten zu sein. Aber immerhin hat man sie damit unterschrieben. Bei den Grünen hat man auch Bauchschmerzen, weil die Basis oder auch Parteitagsbeschlüsse anders lauten als das tatsächliche Handeln oder Äußerungen zum Beispiel des Ministerpräsidenten Kretschmann. Willst du mit den Linken mal, also die Linken sind ja größtenteils durchaus an Länderparlamenten beteiligt. Von denen gibt es im Grunde genommen eine sehr klare Position, nämlich eine Ablehnung dieser Freihandelsverträge in dieser Art und Weise, wie, also Stopp TTIP nochmal als Vorbild, aber jetzt...
Ja, nee, das war ja auch ganz klar bei diesen Großdemonstrationen jetzt in Berlin oder in Stuttgart, dass die Linken und die Grünen und manche aus der SPD und Teile aus den Gewerkschaften da jeweils mit auf der Straße waren. Und es war ja total eindrucksvoll und es waren die größten Demonstrationen, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Ja, und wenn wir vielleicht hier in der Region waren.
Was natürlich spannend ist, allerdings steht es uns fern, irgendwelche Wahlempfehlungen auszusprechen, denn wir sind ein parteiübergreifendes Bündnis und haben ja auch aus allen Parteien Mitglieder bei uns. Aber spannend war es jetzt wirklich auch die Wahlprogramme, die jetzt zur Debatte stehen und die vielleicht auch irgendwelche Wahlentscheidungen bei manchen Bürgern, so sie denn die Wahlprogramme lesen, beeinflussen könnten, wie sich die unterschiedlichen Parteien jetzt zu diesen Freihandelsabkommen neuerer Couleur positionieren.
Und hat sich dann da was geändert zu dem, was
uns beide, den Theo und mich, fasziniert? Dass, so wie der Herr Trump auch, jetzt nur von fairen Abkommen gesprochen wird, aber es wird sehr wenig ausformuliert, was unter fair zu verstehen ist. Der Herr Trump versteht unter fair alles, was Amerika nützt, also America First. Dieser Begriff fair oder fairer Handel hat für uns hier natürlich eine ganz andere Bedeutung, weil wir unter anderem auch im Rahmen der Ulmer Friedenswochen eine Veranstaltung haben zu einem sogenannten alternativen Handelsmandat, das parallel von vielen Organisationen besprochen wird und wo es wirklich darum geht, diesen Ausbeutungscharakter des globalen Südens durch diese Handelsabkommen, den die Länder des Nordens mit den mit vielen anderen Ländern schließen, zu beenden. Und deswegen ist es mir nicht so wohl, da jetzt zu sagen, ja, die Grünen oder die CDU oder die FDP, die wollen faire Handelsabkommen, denn es ist nicht klar, was sie unter fair verstehen.
Das hört sich immer so ein bisschen an nach fair gehandelter Kaffee.
Ja, ja, aber ist es eben ganz und gar nicht. Ja, da muss man sich wirklich die Frage stellen, für wen soll es dann fair sein? Soll es für alle Handelspartner gleich fair sein oder soll es für uns fair sein? Und wenn es für uns fair sein soll, dann betrachte ich das als Protektionismus, den der Trump ja auch betreibt und der uns vorgeworfen wird, uns Gegnern dieser Handelsabkommen der neueren Art. Früher ging es ja nur um die Reduktion von Zöllen und den Abbau von Zollschranken. Inzwischen sind ja viele, viele andere, wie wir vorhin schon erwähnt haben, viele, viele andere Faktoren auch betroffen. Es war in den alten Abkommen nicht so der Fall.
Ja, und es tut auch gut in dem Zusammenhang nochmal die Begrifflichkeit fairer Handel auf seine Ursprünge zurückzuführen. Die Ursprünge liegen in dem, was die Weltladenbewegung in Deutschland zum Beispiel in den Mittelpunkt gerückt hat, dass es möglich ist, so etwas wie einen fairen Handel mit einzelnen Projektgruppen in Afrika, in Südamerika oder auch in Asien zustande zu bringen. Und fair gehandelt heißt inzwischen auch nicht nur, dass die Arbeitnehmer fair behandelt werden, dass sie einen gerechten Lohn bekommen, sondern auch das kommt noch der Komplex Naturschutz, also ökologische Verantwortung hinzu. Und das ist im Grunde so ein Modell, also das, was wir auch im Ulmer Weltladen finden, ein fair gehandeltes Produkt. Und das ist im Grunde das Vorbild für das, was eigentlich überhaupt in Handelsverträgen zum Beispiel mit Afrika oder mit anderen, mit afrikanischen Staaten möglich wäre, nämlich fair vor allen Dingen für die Arbeitnehmer und fair auch gegenüber der Umwelt. Aber das sind Bereiche, in denen die europäischen Staaten im Augenblick noch sehr weit, von denen sie noch
jetzt
weit entfernt sind.
Hat man ja da so ein bisschen den Eindruck bei fair gehandelt, also wenn ich faire Handelsabkommen, das geht nur um den globalen Süden, aber wenn ich dich richtig interpretiere, dann geht das auch so ein bisschen um Konzerne oder Arbeitnehmer, also auch die Arbeitnehmer bei uns sollten und der Umweltschutz bei uns sollte
sicherlich ist es genauso übertragen.
Berücksichtigt werden in diesen Konzepten.
Also die einzigen, bei meiner Recherche habe ich gefunden, die einzigen Parteien, die diese Art der Handelsabkommen ablehnen, ist im Wahlprogramm der Linken und bei der ÖDP verankert. Und dort habe ich einen ganz interessanten Passus gefunden. Am Welthandel sollte nach Auffassung der ÖDP künftig nur teilnehmen dürfen, wer existenzsichernde Löhne für alle Arbeitskräfte gesetzlich garantiert, die Arbeitsschutzvorschriften beachtet und die Gesetze zum Schutz der Lebensgrundlagen Wasser, Boden, Klima und Artenvielfalt weiter verbessert. Wenn wir wirklich die eine Welt als unsere Verantwortung ernst nehmen, bedeutet dies für die westlichen Industrienationen eine Ethik des Teilens und des Genug, ganz im Sinne von Papst Franziskus.
Ja. Also wir finden im Internet natürlich auch noch von anderen Organisationen Befragungen, da werden also die Linken, die Grünen, SPD und CDU befragt, findet man teilweise auch ein bisschen unterschiedliche Antworten. Also ich will jetzt nicht unbedingt die Grünen in Schutz nehmen, aber auch da gibt es Äußerungen, die gehen genauso in diese Richtung, selbst auch bei der CDU. Also hütet man sich davor, also noch von Handelsverträgen zu reden, in denen sozusagen beide Partner auf Augenhöhe nicht handeln würden. Aber das ist alles Zukunftsmusik.
Aber das sind ja vielleicht auch schon bisschen eure Erfolge, nämlich dass über alle Parteigrenzen hinweg jetzt über das Thema gesprochen wird und dass auch solche Begriffe wie Handelshemmnis, vielleicht sind Handelshemmnisse nicht nur was Negatives, sondern vielleicht inzwischen auch was Positives, dass eben regionale Produktion und regionales Leben schützt. Kann man das so zusammenfassen, oder?
Ja, sicherlich.
Ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr da wart. Es ist nämlich schon 16.58 Uhr. Ich hoffe, ihr kommt, es dauert nicht mehr so lange, bis ihr nochmal uns Bericht erstattet, was genau so passiert.
Spätestens nach der Wahl.
Nach der Wahl werden wir sehen, wie sich denn genau die einzelnen Parteien verhalten und es weitergehen wird.
Ja, unser nächstes Treffen, wie immer am 26., wird am 26. September sein. Und dort werden wir dann schon einen Rückblick auf die Wahlergebnisse machen können und vermutlich einen Vorblick darauf, wie es letztendlich mit dieser Debatte um die Freihandelsabkommen weitergeht.
Und wer sich bei euch beteiligen möchte, wendet sich, also wo trefft ihr euch?
Immer im Café Dart in Neu-Ulm in der Augsburger Straße 35, oben im Obergeschoss um 19 Uhr, immer am 26. des Monats.
Ja, vielen Dank und tschüss.
Und tschüss. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.